Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister. Heute mit Guy Giuffredi.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier einmal im Monat mit Guy Giuffredi über die Schweizer Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Auch heute haben wir wieder spannende Themen für euch zusammengestellt. Der heutige Schwerpunkt liegt auf Sekundärtransaktionen von Gründern und der Frage, ob GründerInnen bei Finanzierungsrunden eigene Aktien verkaufen sollen. Diese Frage ist vor allem in Europa sehr umstritten und wir werden das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven erörtern. Anschließend werden wir die aus unserer Sicht wichtigsten Transaktionen, die in den letzten Wochen in der Schweiz umgesetzt worden sind, beleuchten. Falls ihr von einer Transaktion hört oder uns etwas mitteilen möchtet, macht dies bitte über podcast@burnrate.ca. Guy, bist du schon in Ferienstimmung?
Ja, ehrlich gesagt noch nicht ganz. Wir machen dieses Jahr erst Anfang September kurz Ferien und dann gehen wir voraussichtlich nach Italien oder sonst wo ins nahe Ausland. In Italien verwenden wir, wie so viele, ganz bewusst den August wegen zu vieler Leute und den zu oft heißen Temperaturen. Wir sind Fans von spontanen Reiseentscheiden, wenn es nicht weit weg geht. Deshalb ist auch noch nicht viel organisiert, außer dass wir die Agenda freigehalten haben. Was hast denn du geplant, Max?
Ja, ich verbringe meine Sommerferien wie jedes Jahr in unserem Haus im Tessiner Onsenonetal. Ich hoffe sehr, dass das Wetter besser wird. Die Tessiner Täler, insbesondere das Matschatal, waren bekanntlich von Unwettern betroffen, was mich natürlich sehr beschäftigt hat. Bevor wir zum Schwerpunktthema kommen, möchte ich noch kurz die neue Initiative Deep Tech Nation Schweiz, die am diesjährigen SEF lanciert wurde, besprechen.
Ja, das finde ich interessant. Die Stiftung engagiert sich dafür, die Rahmenbedingungen für Schweizer Startups, Scale-ups und Investoren im Deep-Tech-Bereich nachhaltig zu verbessern und so die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz langfristig zu stärken. Die Deep Tech Nation Switzerland Foundation ist eine unabhängige Non-Profit-Stiftung, die aus einer privaten Initiative der Stiftungsmitglieder Swisscom und UBS hervorgeht. Max, wieso starten Sie die Initiative denn gerade jetzt?
Nun, die Schweiz ist bekanntlich Innovationsweltmeisterin. Sie verfügt über ein einzigartiges Bildungssystem und hervorragende Forschungseinrichtungen. Trotzdem fehlen häufig die finanziellen Mittel, erstklassige Firmen nachhaltig zu finanzieren. Insbesondere im Deep-Tech-Bereich, wo forschungsintensive technologische Innovationen entwickelt werden, haben wir, glaube ich, schon ein Problem. Wenn wir nicht handeln, glaube ich, fällt die Schweiz im internationalen Wettbewerb weiter zurück. Und das ist eben auch die Überzeugung der Initiantinnen und Initianten. Man möchte, dass die Schweiz international als führende Deep-Tech-Nation wahrgenommen wird. Hierfür möchte man 50 Milliarden, ihr habt richtig gehört, 50 Milliarden, nicht Millionen, Venture Capital für Schweizer Startups und Scale-Ups sicherstellen.
Ja, das finde ich natürlich grundsätzlich eine sehr sinnvolle Initiative. Die Frage ist einfach, woher das Kapital stammen soll. Falls dies primär über ausländisches Kapital erfolgen soll, macht das meiner Meinung nach wenig Sinn. Denn sobald ein US-amerikanischer VC oder ein sonstiger ausländischer VC in ein Startup hierzulande investiert, wird die IP kurz- oder mittelfristig verschwinden und künftige Arbeitsplätze potenziell ebenso. Deshalb fände ich es viel wichtiger, wenn wir uns mal fragen würden, wie wir diese Firmen auch in der Schweiz behalten können. Hierfür braucht es neue Finanzierungsquellen. Und wenig überraschend sind hier meiner Meinung nach die Pensionskassen gefordert, die auf enorm viel Kapital sitzen. Auch wenn sie nur einen für sie kleinen Bruchteil in das Schweizer Startup-Ökosystem investieren würden, wäre der Effekt für das Ökosystem immens.
Wobei 50 Milliarden kriegt man von Schweizer Pekas nicht zusammen, aber ich gebe dir absolut recht, es braucht ein Umdenken, was größere Investments in Schweizer Startups betrifft. Bei Pre-Seed- und Seed-Geschichten sehe ich keine Probleme, aber sobald der Kapitalbedarf steigt, spielen wir bei Finanzierungsrunden oft die zweite Geige, was natürlich nicht sein kann. Ich hoffe sehr, dass die Initianten diesen Aspekt nicht vergessen und institutionelle Investoren in der Schweiz motivieren, verstärkt hierzulande in innovative Start- und Scale-Ups direkt oder indirekt via VC-Fonds zu investieren. End of the day profitieren auch sie von einer erfolgreichen und innovativen Schweiz. Lass uns zum Schwerpunktthema von heute kommen, Guy.
Exakt. Heute geht es um Sekundärtransaktionen. Ein spannendes und gewissermaßen auch umstrittenes Thema. Bei einer Sekundärtransaktion verkaufen Aktionäre eines Unternehmens ihre Aktien an einen anderen Investor. Bei einer Venture-Sekundärtransaktion handelt es sich um den Verkauf privater Aktien eines Unternehmens, das von Risikokapitalgebern unterstützt wird.
Sekundärtransaktionen werden gerne von Investoren gemacht, die zu einem späteren Zeitpunkt dazustoßen und auf einen gewissen Anteil Aktien kommen möchten. Wenn sie nur die Aktien aus der Kapitalerhöhung erhalten, werden meistens die Gründer stark verwässert, was nicht das Ziel des Unternehmens sein kann. Deshalb bieten häufig andere Aktionäre den neuen Investoren zusätzliche Aktien zum Kauf an, damit diese auf den gewünschten Anteil auf dem Cap Table kommen.
Umgangssprachlich sagt man auch Geld vom Tisch nehmen. Dies wird hierzulande nicht gern gesehen, vor allem wenn dies Gründer sind, die eigene Aktien im Rahmen von solchen Sekundärtransaktionen veräußern. Der Vorwurf, der häufig genannt wird, lautet, dass die Gründer nicht mehr an die Firma glauben oder dann weniger Skin in the Game hätten. Wie schätzt du das ein, Max?
Grundsätzlich finde ich das Unsinn. Es gibt immer gute Gründe, weshalb Gründer und Gründerinnen Anteile verkaufen können sollten. Natürlich möchte ich immer den Einzelfall im Detail kennen. Wenn sich die Gründer einen hohen Lohn auszahlen zum Beispiel und dann noch Aktien verkaufen, kann das etwas quer rüberkommen. Die meisten Gründer verdienen jedoch zwischen 6.000 bis 9.000 pro Monat. Wenn sie dann nach 3 Jahren Vollgas geben, einen Teil verkaufen, ist das doch absolut in Ordnung.
Ja, auch wenn die anderen Investoren nichts davon haben.
Nein, natürlich sollen alle Investoren im Rahmen ihres Proratas berechtigt sein, ebenfalls Aktien zu verkaufen, das ist klar. Alles andere wäre ja unfair. Vor allem muss der neue Investor einverstanden damit sein, dass die Gründer im Rahmen der Transaktion eigene Aktien veräußern. Preislich sollte es hier einen Discount geben, normalerweise zwischen 20-30%. Diese Tage sieht man auch Discounts bis zu 50%, was für den Käufer natürlich sehr attraktiv sein kann. Du scheinst eher skeptischer zu sein, lieber Guy.
Ja, vielleicht. Wir sehen natürlich auch oft Fälle, wo die Gründer bewusst die Bewertung pushen und dann in jeder Runde eigene Aktien verkaufen. Das wäre dann quasi ein klassisches Ponzi-Schema.
Ja, stimmt, das kommt ab und zu mal vor, wobei ich nicht denke oder nicht unbedingt denke, dass dies bewusst so gehandhabt wird, aber vielleicht bin ich ja naiv. Aber ja, ich kenne in der Tat ein paar Fälle, auch in der Schweiz, wo die Gründer die Firma massiv gepusht haben, also die Bewertung der Firma massiv gepusht haben und dann haben die Investoren an die Story geglaubt und die waren dann bereit, hohe Preise für die Aktien zu bezahlen. Die Frage, die sich mir hier stellt, ist, ob wir von einer bewussten Übervorteilung sprechen können, denn es handelt sich um Profi-Investoren, die eigentlich eine saubere Due Diligence durchführen können sollten.
Ja, aber das ist natürlich schon clever. Man nehme ein Trendthema, bestücke es mit Top-Leuten, macht dann erstklassige PR und kann dadurch die Bewertung inflationär nach oben pushen und dann verkauft man jedes Mal ein paar eigene Aktien und die Käufer sind sogar noch happy dabei. Also nicht schlecht. Aber wenn es dann auffliegt, ist natürlich der Ruf flöten und man sitzt besser auf einem guten Polster. Denn den Ruf verliert man nur einmal in dieser kleinen Szene.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das sind Ausnahmen. Im Normalfall finde ich es absolut okay, wenn Gründer ab und zu einen kleinen Teil ihrer Anteile vom Tisch nehmen und so weiterhin Vollgas geben können, da sie etwas mehr Sicherheit haben. Als Grundregel sage ich immer, nicht mehr als 10% von ihrem Anteil und mit einem Discount von 30% verkaufen. Etwas weh muss es natürlich schon tun. So, lass uns zu den Transaktionen kommen, Guy. Was haben wir denn in diesem Monat auf unserer Liste?
In den letzten 4 Wochen seit unserem letzten Podcast ist wieder viel gelaufen in Sachen Finanzierungsrunden in der Schweizer VC-Szene. Gemäss meiner Übersicht sind mehr als 500 Millionen Schweizer Franken via Equity-Finanzierungsrunden, Wandeldarlehen, Krediten und Grants in Schweizer Ventures geflossen. Dies ist noch mehr als im Vormonat. Die Höhe wurde angetrieben von 6 großen, schon fast Megarunden, die zusammen auf mehr als 400 Millionen gekommen sind. Man könnte hier schon fast sagen, dass sich der Markt etwas erholt. Wir wollen uns aber noch nicht zu früh freuen, denn vor den Sommerferien geht immer viel ab in Sachen Finanzierung. Wenn sich das Tempo hält, dann kann man durchaus beginnen, die Lage positiver einzuschätzen. Dies, obschon, dass ich gestern den Swiss Venture Capital Report vom ersten Halbjahr 2024 gelesen habe und wir in reinen Equity-Finanzierungsrunden dem Vorjahr geringfügig nachhinken. Kommen wir zu den Transaktionen. Wir haben wieder einiges auf der Liste für heute. Starten wir mit dem ETH-Spin-off DeepJudge, das eine rekordverdächtige Seed-Runde von 9,5 Millionen Schweizer Franken mit dem internationalen Schwergewicht Coatue im Lead geraced hat. Max, du hast dein Know-how zu DeepJudge etwas aufgefrischt.
Ja, genau. Wir haben uns das Legal Tech KI ETH Spin-off zu seiner Zeit, als sie die Pre-Seed-Runde aufgenommen haben, angeschaut. Ich war bereits damals beeindruckt von der Gründerin und finde das Thema, das sie bearbeiten, extrem spannend. DeepJudge hat eine Software aufgebaut, die ihren Nutzern die Fähigkeit gibt, effizient Inhalte von Daten aus einer großen Masse von Dokumenten zu finden. Das heißt, wenn wir in unserem System nachschauen möchten, zum Beispiel, wie wir die Leak-Pref in Hunderten von ABVs, also Aktionärbindungsverträgen, normalerweise im Detail ausgestalten, finden wir das mit wenigen Klicks.
Ja, das ist natürlich extrem hilfreich, auch gerade wenn neue Teammitglieder dazustoßen. Oder wenn der Datenpool zu vielen Verträgen ein immenses Ausmaß annimmt und weiterhin stetig wächst.
Ja, genau. Die Software von DeepJudge hat bereits einige Datenmanagementsysteme und auch Microsoft 365 mit ihr etwas einfach gesagt Search Engine eingebunden. Sie sind sogar bereits einen Schritt weitergegangen und haben das erste Gen AI Interface für Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen von Firmen aufgebaut. Stellt ein Mitarbeitender einen entsprechenden Prompt, erhält er oder sie eine KI-generierte Antwort, die auf der Basis der firmeneigenen Dokumente aufgebaut wird. Vielleicht nochmal zurück zum Punkt von Leak-Prefs. Das heißt, vor allem Frühphasen-VCs würden hier eine andere Antwort als spätere VCs erhalten, da letztere sich häufiger eine mehrfache Leak-Pref sichern. Also das Ganze ist wirklich sehr, sehr stark fokussiert auf den jeweiligen User. Die Technologie wird Retrieval Augmented Generation oder RAG genannt. Sie sucht jeweils in allen Dateien, auch in den zuletzt abgelegten Dateien, um jederzeit die akkurateste Antwort zu generieren.
Ja, das klingt natürlich sehr spannend. Ich kann mir gut vorstellen, dass einerseits die Lernkurve von jungen Rechtsgelehrten wesentlich beschleunigt wird und noch wichtiger, dass die Qualität erhöht wird und die Kosten für externe Kunden gesenkt werden können. Was wissen wir über die Finanzierungsrunde von DeepJudge, Max?
Die Seed-Runde ist die zweite Finanzierungsrunde der anfangs 2021 gegründeten Firma und kommt knapp 2,5 Jahre nach der Pre-Seed-Runde. In der Pre-Seed-Runde im Dezember 2021 hat DeepJudge 1 Million Schweizer Franken bei einer Bewertung von ca. 6 Millionen geraced. Damals wurde zwar nicht bekannt gegeben, wer investiert hat, sondern das wurde erst jetzt kommuniziert, dass eben damals schon in der Schweiz sehr bekannte und renommierte Business Angels mit dabei waren. Die aktuelle Mega-Seed-Runde von 9,5 Millionen Schweizer Franken wurde in zwei Schritten aufgenommen. Erstens via einem Convertible Note von rund 2 Millionen zu sehr attraktiven Konditionen. Dann im zweiten Schritt kam der Rest der Runde zu einer Bewertung von bereits mehr als 40 Millionen Post-Money dazu.
Willst du auch noch kurz ein paar Worte zum Lead-Investor sagen?
Ja, absolut. Coatue ist ein US Venture Capital Schwergewicht, ist eigentlich ein Hedgefonds, der in New York City zu Hause ist. Coatue hat 70 Milliarden AUMs und investiert unter anderem auch in VC und Growth Equity. Das ist immer ein gutes Zeichen für junge Firmen, da sie den Lead natürlich über viele Runden übernehmen könnten. Das heißt, sie investieren nicht nur einmal, sondern meistens auch dann in späteren Runden. Coatue hat bereits viele Top-Firmen auf ihrem Weg begleitet. Dazu gehören beispielsweise ByteDance, also die Muttergesellschaft von TikTok, aber auch Reddit, das kürzlich an die Börse gegangen ist.
Ja, das ist doch ein gutes Vorzeichen für DeepJudge, auch wenn Coatue bereits nur das Netzwerk zu einigen ihrer Portfoliofirmen eröffnet.
Lass uns zur nächsten Transaktion gehen. Neustark, das Berner Startup, wurde mit 69 Millionen Franken finanziert. Du kennst Neustark ziemlich gut als Berner, oder?
Ja, natürlich. Mit Neustark habe ich sogar gewissermaßen eine gemeinsame Vergangenheit. Valentin Gutknecht, einer der Founder und CEO, war damals mit seinem Team in den Anfängen von Neustark im Berner Park und im ZID als Mieter. Und als ich natürlich eben auch im ZID und im Berner Park gearbeitet habe, Damals, das war noch vor Corona, war Neustark noch ganz am Anfang. Das Team hat mich damals schon mit seinem missions- und visionsgetriebenen Ansatz sehr beeindruckt. Was die Jungs getestet und gepröbelt haben, um ihre Technologie der Speicherung von CO2 in Beton zu verfeinern, war echt Spitzenklasse.
Kannst du uns kurz sagen, was Neustark macht?
Ja, auf jeden Fall. Neustark ist eine Firma an der Intersektion zwischen Climate Tech und Construction Tech. Sie binden CO2 dauerhaft in rezykliertem Beton und geben diesem ein zweites Leben. In der Praxis sieht das ungefähr folgendermaßen aus. Abbruchbeton, also Beton von Gebäuden oder Infrastrukturen, die abgebrochen wurden, werden ins Werk von Neustark geliefert oder ein Werk, das die Neustark-Technologie verwendet. Dort werden die Betonbrocken weiter verkleinert und dann gesiebt. Und dieses entstehende Granulat, das wird dann mit CO2 aus Biogasanlagen angereichert. Zusammengemischt beginnt ein Mineralisierungsprozess, der aus Beton und CO2 quasi ein Stein oder ein Gestein macht. Der so rezyklierte Beton ist nicht nur nachhaltiger, sondern wurde auch durch das Verfahren abgecycelt und kann im Gebäude oder im Straßenbau wiederverwendet werden. Damit bearbeitet Neustark mehr als ein Problem auf einmal. Es entsteht weniger Schutt aus Beton, für dessen erstes Leben bereits viel CO2 ausgestoßen wurde. Gleichzeitig binden sie CO2-Abgas langfristig in Strukturen wie Gebäuden, Brücken oder Straßen, die für Jahrzehnte bestehen. Was natürlich zusätzlich noch spannend ist an Neustark und ihrem Geschäftsmodell, ist, dass Neustark durch das effektiv gebundene CO2 im CO2-Zertifikatsmarkt mitmischen kann.
Okay, und wer hat jetzt investiert?
In dieser Wachstumsrunde haben einige neue und auch bestehende Investoren in die Firma investiert. Die Runde wurde von Decarbonization Partners angeführt. Das ist eine Partnerschaft zwischen dem billionenschweren Asset Manager BlackRock, den wir hier nicht genauer beschreiben müssen, und Temasek, einer Investmentgesellschaft mit Sitz in Singapur. Decarbonization Partner hat erst gerade im April von diesem Jahr das First Closing von ihrem Decarb Partners Fund One in der Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar annonciert. Bei Neustark weiter dazugekommen im Aktionariat ist der englische Climate Tech Wachstuminvestor Bloom Equity. Und gleichzeitig haben alle bestehenden Investoren weiter investiert. Dabei sind Holcim, Worth Ventures, Ace Ventures und Siemens. Ein Teil der Runde kam auch von der UBS via einer Kreditfinanzierung, wovon ich leider keine Angaben zur Höhe habe. Deshalb können wir hier neben der Höhe der Finanzierungsrunde von den 69 Millionen Schweizer Franken nicht viel zu den Terms sagen.
Ja, schade. Also ich war ja auch sehr überrascht, dass ich diese hohe Summe gesehen habe. Natürlich, wenn man weiß, dass ein gewisser oder vielleicht sogar ein substanzieller Teil über Debt aufgenommen wurde, dann relativiert sich das Ganze. Also da sollten wir nochmal dahinter gehen. Vielleicht können wir dann nach dem Sommer noch etwas rausbekommen.
Ja, auf jeden Fall, wenn wir da während den Sommermonaten etwas rausfinden, halten wir euch auf dem Laufenden. Zum Abschluss von Neustark. Neustark ist eine der am schnellsten wachsenden CO2-Removal-Firmen in Europa und soll bereits knapp 120.000 Tonnen an CO2-Zertifikaten an Kunden wie Microsoft und die UBS verkauft haben. Mit dieser Finanzierungsrunde will Neustark in Europa weiter skalieren und global in Nordamerika und in Asien mit der Unterstützung der Netzwerke des Lead-Investors eine Präsenz etablieren.
Gut, lass uns zur nächsten Transaktion gehen. Wollen wir die zweite Megarunde aufnehmen, die wir auf der Liste haben, Guy?
Ja, bleiben wir doch gerade bei den großen Fischen. SkyCell hat die 59 Millionen Extension ihrer Series D annonciert und damit sind sie mit der Series D auf 160 Millionen US-Dollar gekommen. Das erste Closing der Series D haben wir im November 2023 hier auf Burnrate kurz thematisiert. Damals hast du, Max, gesagt, dass SkyCell mit M&G Investments eine Finanzierungsrunde in der Höhe von 57 Millionen US-Dollar mit einer Bewertung von über 600 Millionen abgeschlossen hat.
Ja, genau. Sie haben nun diese Series D mit zusätzlichen 59 Millionen US-Dollar von Tyborn Capital Management und CC Industries aufgestockt. Das bringt das Kapital, das die Firma aufgenommen hat, auf mehr als 215 Millionen Schweizer Franken oder US-Dollar, besser gesagt. Ich finde SkyCell spannend, weil die Firma die Resilienz der Kühlkette erhöht. Das ist ein großes Thema oder ein großes, wichtiges Thema, vor allem in der Pharma. SkyCell hat eine proprietäre Kühltechnologie mit ihren SkyCell Container entwickelt und dazu eine Softwareplattform, die es erlaubt, die Produkte und den Status der Kühlkette in Realtime zu monitoren. Dadurch stellt SkyCell zum Beispiel die Kühlkette für Millionen von Dosen an Impfstoffen, Diabetesmedikamenten und diagnostischen Lösungen für Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt sicher.
Ja, was mich an der Runde und deren Kommunikation beeindruckt hat, ist das Wachstum, das SkyCell im letzten halben Jahr vorzuweisen hat. Im November hast du gesagt, das Unternehmen transportiert derzeit jeden Monat Produkte im Wert von ca. 1,5 Milliarden US-Dollar zu Patienten auf der ganzen Welt. Nun sind es bereits Produkte im Wert von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar pro Monat. Also haben sie das Volumen in den letzten 6 Monaten fast verdoppelt. Das finde ich hier doch durchaus erwähnenswert.
Crazy Story SkyCell, also wirklich ein Top-Startup und hoffen wir, dass das Ganze sich weiter positiv entwickelt. Lass uns zur nächsten Transaction gehen. Machen wir einen Sprung von Late Stage to Pre-Seed. Rivia AI hat ihre Pre-Seed-Finanzierungsrunde über 3 Millionen Euro umgesetzt. Rivia adressiert Ineffizienzen in klinischen Studien, also sehr spannendes Thema, in der Pharmaindustrie. Bei klinischen Studien werden extrem viele Daten aufgenommen, die oftmals mit veralteter Software ausgewertet und visualisiert werden. Rivia hat eine sehr userfreundliche Software, wie ich finde, entwickelt, die den Entscheiden in den klinischen Studien eine Realtime-Sicht auf alle Daten, die sie benötigen, gibt. Das beschleunigt zum Beispiel die Entscheidungsfindung im weiteren Vorgehen und verkürzt somit die extrem kostspielige Phase im Medikamentenentwicklungsprozess. Noch in diesem Jahr will Rivia auch dem KI in ihrem Namen gerecht werden. Sie sind dabei, KI-Analyse-Tools und KI-unterstützte Workflows einzuführen.
In den letzten Jahren haben wir einige Startups gesehen, die klinische Studien optimieren und vergünstigen wollen. Hier gibt es wirklich noch viel Luft nach oben scheinbar. Hat denn Rivia bereits Kunden?
Habe ich mich auch gefragt und sie haben tatsächlich bereits auch internationale Kunden, zum Beispiel in Europa, aber auch in den USA. In Europa ist Calypso Biotech, das kürzlich von Novartis übernommen wurde, ein Beispiel. Und in den USA AbCentra, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ein Biotech, das sich Herzmuskelentzündungen widmet. Du hast dich über die Finanzierungsrunde schlau gemacht. Was hast du herausgefunden?
Ja, lass mich kurz auf unser Spreadsheet schauen. Rivia. Die Seed-Runde ist die erste Finanzierungsrunde der im Januar 2022 gegründeten Firma. Sie haben die 3 Millionen Runde in 2 Schritten aufgenommen und zu einer Post-Money-Bewertung von 10 Millionen abgeschlossen. Die Investoren waren der österreichische VC Speed Invest, der ist einer der aktivsten europäischen VCs und sie haben da den Lead übernommen in dieser Runde. Speed Invest hat mittlerweile über 1 Milliarde Euro Assets under Management und mehr als 300 Firmen in ihrem Portfolio, darunter WeFox, Bitpanda und GoStudent. In der Runde partizipiert haben sonst noch Amino Collective, ein US-VC und Nina Capital aus Barcelona.
Ja, das ist doch ein schönes internationales Konsortium an Investoren. Hoffen wir mal, dass die Schweizer Pre-Seed und Early-Seed-Investoren hier nicht eine Top-Firma verpasst haben. Was nehmen wir als nächstes, Guy?
Ja, bleiben wir doch bei der KI und in der frühen Phase. Gehen wir aber von Zürich nach Basel. Das Life Science KI Startup Miria Bioscience hat seine Pre-Seed-Runde von 1,25 Millionen Schweizer Franken abgeschlossen. Was wissen wir darüber, Max?
Du hast es bereits gesagt, wir gehen von Zürich nach Basel. Aber du hast nicht verschwiegen, dass Miria AI ein ETH-Spin-Off ist, das aktuell in Basel stationiert ist. aber auch Standorte hat in UK und Deutschland. So international wie sie aufgestellt sind, ist auch ihre neue Investorenbasis. Die Pre-Seed-Runde wurde durch den Deep Tech Early Stage VC Creator Fund aus UK angeführt. Dazu kamen Rockmount auch aus Großbritannien, Capital Blue Partners aus Holland sowie deutsche und Schweizer Investorinnen und Investoren.
Ich finde es spannend, dass wir auch hier wieder ein internationales Setup an Investoren finden. Und dies bereits in der Pre-Seed-Phase. Hier haben wir doch eigentlich viele Schweizer VCs und der Markt scheint aktuell auch relativ stark umkämpft zu sein für gute Pre-Seed-Runden in der Schweiz.
Ja, und hier war es meiner Meinung nach nicht die Bewertung, die die Runde für inländische VCs unbezahlbar gemacht hätte. Die Pre-Seed-Runde wurde bei einer Pre-Money-Bewertung von um die 4 Millionen aufgenommen. Die Erläuterung, was Mirja AI genau macht, überlasse ich dir. Du bist ja unser Experte zum Thema Life Science KI.
Okay, ich versuche das mal. Es ist aber doch nicht ganz so einfach zu verstehen, was Mirja denn genau macht. Also halte dich fest. Mirja kombiniert synthetische Biologie, KI und extrem schnelle Screening-Methoden, um komplexe Medikamente für eine Vielfalt an Krankheiten zu entwickeln. Dabei sollen jede Woche Millionen von potenziellen Wirkstoffen hergestellt und gescreent werden. Das klingt ja mal extrem vielversprechend, aber für jemanden mit einem Diffil in organischer Chemie fast unmöglich. Deshalb habe ich mir den Ansatz etwas genauer angeschaut, um zu verstehen, wie sie das methodisch überhaupt erreichen wollen. Also das Team von Mirja hat mit Hilfe von Deep Learning analysiert, wie komplexe chemische Substanzen aus vorhandenen Bausteinen in natürlichen Zellen hergestellt werden und wie die darunterliegenden enzymatischen Prozesse ablaufen. Einfach gesagt, haben sie die biologischen Mechanismen bis ins kleinste Detail angeschaut. Mit diesem Wissen will Mirja nun neue Zellen kreieren und diese programmieren, eben Synthetic Biology, dass sie neue naturproduktähnliche Substanzen produzieren. Man könnte sagen, sie bauen eine Vielfalt von kleinen Zellfabriken auf. Je nachdem, welche Reaktion in diesen Fabriken nacheinander geschaltet sind und welche Bausteine der Zelle für jede Reaktion gefüttert werden, können so extrem schnell wahnsinnig viele neue Substanzen erschaffen werden.
Okay, in dem Sinne nimmt sich Mirja die Biologie als Vorbild, um Neues zu kreieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wenn Sie Analoge eines Wirkstoffs wie Ibuprofen schaffen wollen, schauen Sie sich den Weg an, wie eben dieses Medikament hergestellt wird und programmieren die Reaktionssequenz in einer Zelle, korrekt?
Ja, ganz genau. Und so können wir auch ein kurzes Rechenbeispiel machen, das uns zeigt, wie Sie eben auf diese Millionen von Substanzen kommen. Nehmen wir an, dass es 10 Reaktionen gibt, die nacheinander geschaltet sind, um eine Zielsubstanz zusammenzubauen. Und so nehmen wir an, dass für jede Reaktion jeweils 2 mögliche Bausteine vorhanden sind, von denen ausgewählt werden kann. Dann hätten wir am Ende, wenn wir die Zielsubstanzen anschauen, 10 Reaktionen und jeweils 2 Möglichkeiten. Das ist gleich 2 hoch 10 und das sind dann rund 1000 ähnliche Substanzen. Nun kann man sich aber vorstellen, es sind nicht immer nur 2 Bausteine, von denen ausgewählt werden kann, sondern 5, 10 oder sogar 100 mögliche Bausteine pro Reaktion. Und dann sind wir dann extrem schnell bei sehr, sehr großen Zahlen. Bei 5 möglichen Bausteinen sind wir bei knapp 1 Million, bei 10, bei 10 Milliarden. Und wenn es 100 wären, dann sind wir sogar bei 100 Trillionen, ja, deutschen Trillionen.
Okay, ich glaube, ich habe es kapiert. Mirja folgt dem Prinzip: Wer jeden Halm im Heuhaufen anschaut, findet auch dann das Gold.
Ja, genau. Aber das muss dann halt auch korrekt analysiert werden unter den vielen Datenpunkten. Und das ist sicherlich einer der vielen, aber einer der großen Challenges von Mirja. Aber genug zu Ihnen. Wir haben noch eine letzte Transaktion auf der Liste. Findependent. Findependent ist ein Fintech-Unternehmen, das eine einfache, leicht verständliche und kostengünstige Anlage-App entwickelt hat und betreibt. Das Aargauer Startup hat in den letzten Wochen gleich zwei Finanzierungsrunden publizieren können. Einerseits konnten sie eine 1,5-Millionen-Runde mit ihren Bestandesinvestoren, zu denen Backbone Ventures Roland Brack und Lukas Speiser gehören, schließen. Und andererseits hat Findependent gleich 5 Millionen via einem Crowdfunding auf der Plattform Conda aufnehmen können. Da haben mehr als 1500 Investoren einen Partizipationsschein gezeichnet. Gemäß Medienartikeln waren viele der Investoren auf Conda auch Kunden von Findependent.
Ja, ich habe es gelesen. Die 5 Millionen waren innerhalb von offenbar 30 Stunden zusammen. Das macht dann mehr als 150.000 pro Stunde.
Ja, das ist schon krass. Ja, und eigentlich wollte Findependent nur 2 Millionen aufnehmen und hatte eine Minimalgrenze von läppischen, jetzt in Hindsight gesehen, 250.000 eingetragen bei Conda.
Ja, wie ich in den letzten Folgen gesagt habe, Crowdfunding ist wieder voll im Trend offenbar. Wissen wir etwas zu den Terms?
Also, wenn die mir vorliegenden Unterlagen stimmen, wurden die 1,5 Millionen, die von den Bestandesinvestoren kamen, in zwei Schritten investiert und die Bewertung lag dabei am Schluss, beim letzten investierten Kapital, bei zwischen 8 und 9 Millionen Post-Money. Wobei die Zahl nicht validiert ist, gemäß meinem Spreadsheet. Die Partizipationsscheine hingegen wurden dann zu einer Bewertung von 12,4 Millionen Pre-Money ausgegeben.
Okay, das ist auch ein schönes Step-up. Können wir etwas zum Gameplan sagen?
Ja, ich konnte mich kurz mit einem ihrer Investoren unterhalten. Findependent hatte Mitte Juli 130 Millionen Schweizer Franken Assets under Management und über 13.000 Kunden und Kundinnen. Das neue Kapital wird für die Weiterentwicklung der App genutzt und um bei der Finma eine höhere Lizenz zu erhalten. Dies soll es Findependent erlauben, das Produkt schneller weiterzuentwickeln und gleichzeitig macht es sie weniger abhängig von der Partnerbank, mit der sie aktuell zusammenarbeiten. Aktuell sei es nicht vorgesehen, in neue Märkte zu stoßen, da das Potenzial in der Schweiz groß genug sei für Findependent. Deshalb wird der Fokus auf eine inländische Expansion gelegt. Gehen wir zu den Exits. Max, hat es in den letzten Wochen Exits?
Genau, es hat in der Tat ein paar gegeben. Leider wird der Verkaufspreis praktisch nie kommuniziert oder publiziert. Außer der Preis ist sehr hoch und muss börsentechnisch publiziert werden. Also wenn die Käuferin börsenkotiert ist und der Kaufpreis eine gewisse Größe überschreitet, dann muss man das publizieren. Das ist in den USA so, in Europa ein bisschen anders. Aber meistens sind da die Preise nicht so hoch, also muss man es eben auch nicht kommunizieren. Man weiß auch nie, ob es sich beim Exit um einen Fire Sale handelt oder noch schlechter eine Übernahme zu einem Stutz, also einem Franken. Aber lass uns doch über die Transaktion sprechen, bei denen wir etwas mehr herausfinden konnten. Femtotools zum Beispiel hat eine Akquisitionsvereinbarung mit Oxford Instruments abgeschlossen. Das in Zürich ansässige Unternehmen kann vorbehältlich bestimmter Abschlussbedingungen, gewisse Terms, bis zu 24 Millionen Schweizer Franken erhalten. Was macht Femtotools genau wie?
Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich Femtotools auf die Entwicklung von Hochgeschwindigkeits- und Präzisions-Nano-Indenten spezialisiert. Diese ermöglichen die Abbildung mechanischer Eigenschaften von komplizierten Mikrostrukturen für die Materialforschung und Halbleiteranwendungen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von 3 Produkten für ein breites Spektrum von Anwendungen gemäß ihrer Webseite.
Okay, das klingt eher komplex.
Ja, das ist so, finde ich auch. Nach der Übernahme wird jetzt Femtotools ein Teil von Oxford Instruments, einem globalen Unternehmen, das akademische und kommerzielle Organisationen weltweit mit marktführender wissenschaftlicher Technologie und Expertise versorgt. Der strategische Fit der Unternehmen, also Femtotool und Oxford Instruments, geht über einen gemeinsamen globalen Kundenstamm hinaus. Er umfasst auch komplementäre Produkte, die in Verbindung mit anderen Instrumenten von der Oxford-Gruppe angeboten werden können.
Hast du ein paar KPIs zum Deal vielleicht?
Ja, im Rahmen der Akquisition zahlt Oxford Instruments eine erste Barzahlung in der Höhe von 17 Millionen. Weitere 7 Millionen sind dann abhängig von der Performance von FemtoTools über einen Zeitraum der nächsten knapp 3 Jahre nach Abschluss der Transaktion. Der geprüfte Umsatz von FemtoTools für die 12 Monate bis zum 31. Dezember 2023 betrug 10,6 Millionen Schweizer Franken.
Was mich noch interessieren würde, wie viel Geld hat FemtoTools bisher aufgenommen?
Gemäß der mir vorliegenden Angaben hat die im 2007 gegründete FemtoTools AG 3 Finanzierungsrunden im 2012, 2015 und 2018 umgesetzt. Dabei hat die Firma etwas weniger als 2 Millionen aufgenommen und die letzte Post-Money-Bewertung lag bei gut 7 Millionen. Also insgesamt war es sicher ein positiver Exit für alle, aber vor allem für die Gründer. Die letzten Investoren haben nun nach 6 Jahren 2,5-mal ihr Kapital zurückerhalten. Das ist okay, aber jetzt nicht ein bombastischer Exit im Vergleich zum Risiko der Anlage in meinen Augen.
Okay, kommen wir zur nächsten Transaktion. Yassai, das ETH Spin-off, das erfolgreich Großverteiler und weitere Abnehmer mit Kräutern aus seiner Vertical Farm beliefert, wird an die Winterthurer Green State verkauft. Marke und Betrieb von Yassai werden unverändert fortgeführt. Die Gründer von Yassai behalten ihre operativen Aufgaben im integrierten, zusammengeführten Unternehmen.
Das ist interessant. Mit der Kombination der beiden Unternehmen kommen 2 Schweizer Pioniere des Vertical Farmings zusammen. Yassai, gegründet im 2020, ist Zulieferer von Coop und Green State, das ein Jahr jünger ist, ist seit Januar von diesem Jahr mit ihren Produkten aus Neuhausen in den Manor-Filialen erfolgreich am Markt präsent. Wie du gesagt hast, werden die Marke und der Betrieb von Yassai unverändert fortgeführt. Es werden nun sogar gemäß Medienmitteilungen die Green State Produkte aus Neuhausen unter der bereits etablierteren Marke von Yassai vertrieben.
Ja, und wie schon erwähnt, die Gründer von Yassai behalten ihre operativen Aufgaben im Unternehmen bei. Der Chairman und CEO von Green State wird nach der ersten Integrationsphase die Rolle als CEO der Gruppe übernehmen. Yassai-Gründer Stefano Augsburger hat gemeint, dass die Integration von Yassai in Green State eine klassische Win-Win-Situation sei. Er sagt, wir erhalten Zugang zu Liquidität und Wachstumspotenzial. Green State macht einen Sprung nach vorn hinsichtlich realisierter Produktionskapazitäten und Verkaufsvolumina. Yassai beliefert meines Wissens aus einer Vertical Farm, wo rund 14 Mitarbeitende arbeiten, unter anderem Coop und Jelmoli. Was wissen wir über Green State, Guy?
Ja, Green State wurde anfangs 2020 gegründet und produziert seit Januar dieses Jahr in einer ungenutzten SIG-Industriehalle in Neuhausen. In seinem selber entwickelten Indoor-Farming-Modulsystem Basilikum und sogenannte Microgreens für den Detailhandel. Gleichzeitig entwickelt das Team Hard- und Softwarelösungen für das KI- und Big Data-gestützte technische Management von Indoor-Farming-Betrieben. Sie bieten ihre eigen entwickelten Modulsysteme auch in einem Franchising-Modell ihren Kunden an.
Gemäß meiner Informationen hat die Firma rund 6 Millionen aufgenommen, unter anderem von der Bell-Gruppe und der Fenaco. Stimmt diese Zahl, Guy?
Ja, nehmen wir zuerst kurz die Green State AG. Dort sind alleine in den letzten knapp 24 Monaten seit dem September 2022 mehr als 9 Millionen in die Firma investiert worden. Die Finanzierungsrunden waren jeweils abgestützt durch viele private Investoren, die kleinere Beträge investiert haben. Die letzte Runde vom Mai von 2,5 Millionen wurde bei einer Bewertung von knapp 100 Millionen Pre-Money aufgenommen. In Yassai wurden gemäß meinem Spreadsheet etwas mehr als 5 Millionen investiert. Die letzte Post-Money-Bewertung lag dabei bei fast 14 Millionen. Denkst du, es war ein Fire Sale, Max?
Das kann ich nicht beurteilen. Yassai ist aber sicherlich eine coole Story. Die Jungs haben Pionierarbeit geleistet und ich hoffe sehr, dass der Deal für alle Beteiligten gewinnbringend ist. Lass uns zum letzten Exit kommen, den wir näher anschauen.
42 Matters. Im 2011 gegründet und mit Hauptsitz in Zürich, ist bekannt für seine hochwertigen Daten im Bereich App Intelligence. Das Unternehmen wurde von SimilarWeb übernommen, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich digitaler Intelligenz mit mehr als 1000 Mitarbeitern. SimilarWeb ist am New York Stock Exchange kotiert.
Ja genau, SimilarWeb analysiert Daten für über 100 Millionen Websites in über 290 Branchen. Die Akquisition erweitert den SimilarWeb Data as a Service Katalog und schafft neue Möglichkeiten für Kunden, die digitale Daten von SimilarWeb nutzen und in ihre Betriebs- und Wachstumsstrategien integrieren. 42 Matters wird weiterhin unter der eigenen Marke tätig sein. Die finanziellen Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.
Wir können auch ein größeres Closing eines Funds aus der Schweiz vermelden, Max.
Ja genau, Forestay mit Sitz in Genf ist eine der wenigen Schweizer VCs, die sich auf Investments in der Wachstumsphase konzentrieren. Dieser zweite Fonds wurde von einigen der größten Family Offices in Europa und der Schweiz unterstützt. Forestay 2 wird hauptsächlich in die Enterprise AI und Software as a Service investieren. Forestay wurde als Unternehmenstechnologiefonds von Biflexion, der von der Familie Bertarelli gegründeten privaten unternehmerischen Investmentgesellschaft, gegründet und wird von Frederik Wolwendt, dem ehemaligen Global Chief Digital Officer von Serono und Merck, geleitet. Guy, weißt du, wie der erste Fund unterwegs ist?
Der Fonds 1 hat 13 Unternehmen unterstützt, darunter Wasabi, Nextthink, Scandit und K2View, von denen drei den Einhorn-Status erreichten. Forestay hat nun seinen zweiten Fonds mit einem Volumen von 220 Millionen Dollar aufgelegt. Forestay 2 ist auf wachstumsstarke KI und Software as a Service, also SaaS-Technologieunternehmen, spezialisiert und wird mit einer fokussierten Portfoliostrategie vor allem in Europa und Israel investieren.
Ja, wie gesagt, in dem zweiten Fonds hat Forestay Unterstützung von einigen der größten Family Offices in Europa und der Schweiz erhalten, darunter eine Partnerschaft mit Anais Ventures, dem Investmentvehikel der Familie Firmenich.
Bemerkenswert finde ich, dass Forestay sowie auch unser Fonds Koyo sehr fokussiert investieren und von der allseits bekannten Portfoliotheorie mit 25 bis 30 Firmen wegkommen zu sein scheint. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl.
Ja, genau, Guy. Wir können somit mit einem guten Gefühl in die wohlverdienten Ferien gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns in die Sommerpause. Die nächste Ausgabe von Burn Rate erscheint im September. Wir möchten uns herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört bei Burn Rate, dem Schweizer VC Insider Podcast. Schöne Sommerferien, take care und tschüss.